Wir haben heute einen echten Netflix-Star zu Gast hier bei uns bei Blondhörig. Einer der Fab Five von Queer Eye Germany, Alyosha Mutardi. So, und hier ist er, Alyosha Mutardi. Alyosha!
Hallo!
Ich freue mich so, dass du da bist, mein
Lieber. Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
Geht's dir gut?
Mir geht's super, du bist jetzt zu viel Kaffee getrunken, so wie du wahrscheinlich.
Ja, ja, total. So, mein lieber Alyosha, du bist Arzt, du bist Gesundheitscoach, du bist Veganer, YouTuber, ja, kann ich das so sagen?
Kannst du alles so sagen.
Alles Aktivist richtig. Irgendwie auch noch, habe ich gelesen. Was bedeutet das, Aktivist?
Also ich finde das Wort, also mir ist es generell wichtig, dass wir das Wort so ein bisschen entkräftigen. Nicht im Sinne von, dass es keine Bedeutung hat, sondern dass mehr Menschen sich trauen, darüber zu sprechen. Dass nicht immer alle das Gefühl haben, so Aktivist bedeutet, ich muss irgendwie mit einem Flammenwerfer, nackt und Megafon.
Das machst du nicht.
Genau.
Also, schade.
Auch. Nee, einfach, dass ich setze mich halt für soziale Gerechtigkeitsthemen ein. Also Veganismus, ich spreche über Rassismus, über Sexismus, über sexualisierte Gewalt, all diese Themen. Und ich möchte mich halt laut dafür machen, über Queer Topics.
Ja.
Ganz aus sehr offensichtlichen Gründen, glaube ich.
Definitiv. Ja. Nicht so sagen, dass ihr als 5 Coaches das Leben von Menschen verbessert? Ist das der Sinn der Serie?
Also ich glaube, ja, im weitesten Sinne würde ich schon sagen, ja. Also wir versuchen, Menschen so ein bisschen so einen Denkanstoß zu geben. Und das funktioniert, indem wir, also ich habe selber so eine Erfahrung gemacht, ne, während der Dreharbeiten für mich, die mir sehr geholfen hat in der Rolle als Coach. Und zwar habe ich einfach, ich habe im Krankenhaus vorher gearbeitet, das weißt du wahrscheinlich, ne? Also ich habe ja auf Intensivstation gearbeitet, im OP. Und das war so ein krasser Kontrast, auf einmal in so einem, also in so einem queeren Space zu sein mit so vielen queeren Menschen, weil ich davor einfach in diesem heteronormativen Umfeld war, wo alle Menschen, wo es einfach so ein krasses Arbeitsumfeld war, ganz andere Welt. Und auf einmal war ich umgeben von Menschen, die mir so ein sicheres Gefühl gegeben haben, dass ich zum ersten Mal so meine heteronormativen Denkmuster hinterfragt habe und dachte, naja, keine Ahnung, ich kann ja mal Nagellack tragen oder mal Make-up tragen.
Übrigens, du hast heute gar keinen drauf. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass
du Nagellack brauchst. Ja, ich habe es tatsächlich aus Zeit, ich habe es verdüllt. Wollte auch.
Sehr sympathisch.
dieser ganze Prozess über die Monate, die wir gedreht haben, für mich das Besondere daran war dieses sichere Gefühl, was die mir gegeben haben. Also ich habe mich einfach so sicher und safe gefühlt. Ich hatte nie Angst, irgendwie komisch angeguckt zu werden, diskriminiert zu werden, einen blöden Spruch geklopft zu bekommen. Und das für mich hat mir gezeigt, ich möchte eigentlich genau das den Menschen geben, die wir treffen. Ich möchte einfach, dass sie sich wohlfühlen. Ich möchte, dass sie das Gefühl haben, sie können bei mir sagen und machen, was sie wollen.
Das tun sie auch.
Genau.
Also, das ist wirklich so schön zu erleben. Ja? Ich habe ja bei der ersten Folge, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Das war so süß. Mhm. Da ging es um einen Mann, ja, mit seinem Sohn, und der war eigentlich ein bisschen lost so im Leben, ne? Aber ihr nehmt die so von unterschiedlichen Seiten eben an die Hand, ja, und eröffnet denen nochmal neue Welten, und zwar von Herz zu Herz. Und das trifft einen so schön, ja. Und du bist ja da so im ärztlichen Bereich unterwegs, ne? Also
Health. Guckst,
ja, ganz genau. Das bringt's total schön auf den Punkt. Und ist das wirklich auch so deins, was du grundsätzlich an Menschen weitergeben möchtest?
Ja, also unter anderem. Ich würde sagen, dass also ich das ganze Thema Health, also mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, ist mir schon sehr wichtig. Ich glaube, also weil ich einfach selber viel darüber rede und selber sehr, sehr viel darüber reflektiere. Und deswegen, ja, ist auf jeden Fall ein krasses Herzensthema von mir. Es hat ja auch irgendwie angefangen, eigentlich hat es angefangen mit Veganismus damals, aus ethischen Gründen. Dann habe ich mich mit Ernährung und den gesundheitlichen Aspekten davon beschäftigt. Das ist der Kaffee.
Zu viel, Leute. Definitiv, ne?
Und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, dass wir auch viel zu wenig darüber lernen, darüber gesprochen wird. Und dann war ich auf Social Media unterwegs, dann ist es immer größer geworden. Und dann habe ich gemerkt, wie auch die mentale Gesundheit darunter leidet. Ne? Ja. Und dass das alles irgendwie zusammengehört.
Letztlich als YouTuber warst du ja da auch wahnsinnig erfolgreich. Es ging ja genau in die Richtung. Ne? Mhm. Und lass uns nochmal zu Queer Eye Germany kommen. In Amerika ein Riesenerfolg. Mhm. Inzwischen bei uns auch. Ja? Also es gibt so viele Fans. Kanntet ihr euch eigentlich vorher? Weil ihr seid nun 5 Leute, die da unterwegs sind, ja? Oder habt ihr euch dort am Set beim Casting kennengelernt?
Also wir kannten uns tatsächlich nicht in Teilen, glaube ich. Also wir haben uns das ist ja Castingprozess und diese ganze, alles was davor passiert, das ist tatsächlich relativ lang. Also ich habe die E-Mail für quasi diese Bewerbung Ende 2019 bekommen.
wow, das ist ja ewig her,
genau, gefühlt. Genau, da ging quasi das alles erst los. Und dieser Bewerbungsprozess inklusive Casting und am Ende auch tatsächlich einem Filmtag, dann muss das an Netflix geschickt werden, dieser ganze Prozess. Ich habe beim Casting das erste Mal Menschen kennengelernt, also Ayan und David habe ich kennengelernt. Ja. Und die anderen beiden kannte ich noch gar nicht. Und die haben wir dann getroffen, als das final feststand. Und das erste Mal haben wir uns dann online bei einem Videocall kennengelernt. Und dann ein paar Wochen später im Hotel in der Lobby, als wir mit den Dreharbeiten langsam angefangen haben.
Und wie ist das dann so? Ich meine, da heißt es dann, okay, das sind hier jetzt deine Protagonisten, ihr seid jetzt zusammen. War das von Anfang an irgendwie cool? Hattet ihr alle miteinander einen Draht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe sie alle gehasst.
Natürlich, das merkt man. Also es war lieber auf den ersten Blick.
Es war tatsächlich, also ich muss sagen, richtig Glück, weil wir sind ja, wie du schon meintest, 5 komplett willkürlich zusammengewürfelt.
Aber totally. Ja, das ist wirklich krass, ja.
Genau, und wir kannten uns also so gut wie gar nicht. Ich kannte also quasi niemanden. Wir haben uns ja nur einmal beim Casting gesehen. Und wir haben uns so schnell so gut verstanden. Und wir haben vor allem von vornherein, ich weiß noch, ich glaube, wir saßen zusammen im Auto und wir haben einfach gesagt, wisst ihr was, wir wissen nicht, was jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wie das läuft und wie das wird. Und wir wissen auch, dass nicht nur positive Kommentare kommen werden und dass auch Menschen negativ auf uns reagieren werden.
Ist das passiert? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, natürlich, das passiert. Ja? Oh, ja, klar. Natürlich.
Obwohl ihr so nett, so erfrischend, so eben herzlich seid in allem.
Ja.
Inwiefern gibt es da negative Kommentare?
Naja, wir entsprechen ja die meisten von uns, also natürlich
nicht der Norm,
Ausprägung der heteronormativen Gesellschaft oder so, wie man es kennt. Und natürlich gibt es dann ein paar Leute, die darum nerven und einen beleidigen. Aber wie gesagt, also ich bin super happy. Wir haben von vornherein gesagt, egal was ist, wir sind eine kleine Family, wir sind füreinander da, wir unterstützen einander und das ist natürlich einfach ein super Gefühl. Also ein super happy.
Nun seid ihr ja als Coach unterwegs. Du warst es ja vorher irgendwie eigentlich auch schon so als Aktivist und so. Also du hattest ja schon diese Attitüde eines Coaches. Du warst als Coach aktiv. Wurdet ihr für diese Serie nochmal gecoacht, dass jeder so in seiner Rolle bleibt und wie ihr so agiert oder wie passiert das eigentlich?
Also wir wurden tatsächlich nicht wirklich gecoacht. Natürlich ist mit uns nochmal über unsere Kategorie, über die Rolle gesprochen worden. Also wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wie wir das sehen und was unsere Aufgabe aus unserer Perspektive ist. Aber das kann man ja nicht so richtig. Das Ding ist ja, du hast die Sendung ja gesehen.
Na klar,
das ist ja sie. Genau, und ich liebe sie übrigens auch. Und ich bin auch sehr stolz und ich hoffe auch, dass viele Menschen das gucken. Und ich finde, dadurch, dass wir einfach zu fremden Menschen gehen und wir nicht wissen, was das für Menschen sind, was die für ein Leben haben, was die für Hintergründe haben, was genau deren Problem ist, also wo der Schuh drückt, kannst du dich ja gar nicht richtig darauf vorbereiten. Du kannst ja nicht allgemein, es gibt ja keine eine Regel, die du auf alles anwenden kannst, weißt du?
Ja.
Das heißt, du musst immer erstmal dahin und sagen, hey, wie sieht dein Leben aus? Was wünschst du dir überhaupt für, ich sage jetzt einfach mal, was den Bereich Ernährung, Gesundheit angeht, wie fühlst du dich gerade? Das muss man ja bei jedem erstmal gucken, wie ist deine Lebensrealität, weißt du, was hat sich da getan?
Und ich kann mir auch vorstellen, gerade diese Frage, was wünschst du dir? Viele wissen ja meistens, was sie nicht wollen, aber wo sie hinwollen, ist ja oftmals doch bei vielen mit einem Fragezeichen verbunden. Ja. War das bei euch ähnlich? Also bei den Protagonisten?
Ja, also manchmal muss man sich, das ist natürlich, also die Sendung geht 50 Minuten, eine Folge. Und ich meine, wir haben teilweise einen ganzen Tag gedreht über eine Woche. Also das heißt, es ist sehr komprimiert. Und das, was man sieht, sind natürlich so die Kernaspekte. Aber wir haben ganz, ganz viele Gespräche geführt. Und es ist nicht so, dass man da reingeht und sagt, hey, was willst du eigentlich? Und die Person sagt einem, hey, ich will das und das. Und dann ist so, alles klar, machen wir. Das ist natürlich
Wunschvorstellung.
Aber es ist schon Arbeit und man muss sich da rantasten. Und es ist ja auch eine Riesenüberwindung für unsere AlltagsheldInnen. Also Kamera auf die Wunde, ne?
Ja.
Also ist ja wirklich so.
Absolut.
Insofern, das war es mir auch so wichtig, das respektvoll zu machen, auf Augenhöhe zu machen und den Leuten nicht das Gefühl zu geben, es geht nicht darum, euch vorzuführen. Im Gegenteil, wir wollen auch anderen da draußen zeigen, dass ihr nicht die Einzigen seid, die dieses Struggle haben. Wir haben auch Struggle.
Sehr cool.
Also nur weil ich jetzt ein Coach bin, heißt das nicht, dass ich keine Probleme habe.
Ayosha, ganz ehrlich, ist da irgendwas gescriptet?
Nee, es ist nichts gescriptet. Das
alles
geht, das funktioniert
real,
auch nicht.
Echt?
Ich muss dazu sagen, natürlich gibt es Situationen, wenn zum Beispiel wir etwas drehen und in dem Moment kommt ein lautes Flugzeug, ein Truck oder irgendwas passiert, dann muss die Szene natürlich irgendwie neu gedreht werden. Mhm. Es gibt mal technische Probleme. Aber alles, was da sonst passiert an Gesprächen, das ist nicht geskriptet. Es kann auch gar nicht geskriptet werden.
Und wahrscheinlich deswegen fühlt es sich auch so echt an, weil es wirklich echt ist. Ja.
Ja.
Jetzt muss ich ja gestehen, ich bin süchtig. Nach der nächsten Folge wird es eine zweite Staffel geben. Also die erste ist ja jetzt abgedreht. Ja. Kannst du schon was sagen?
Also ich wünschte, ich könnte schon sagen, ja, safe gibt's eine zweite Staffel. Das hängt tatsächlich davon ab, wie viel das geguckt wird und wie gut es ankommt.
Muss ich es öfter gucken? Nein, Quatsch, das ist jetzt Geld.
Also,
zählt das?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie Netflix genau funktioniert, aber ich weiß, dass das, was am Ende ausschlaggebend für wie immer ist, dass ganz viele das gucken. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viele denken, oh, das ist wieder so ein Makeover-Format, weißt du, so irgendwie, da geht jetzt jemand rein und kriegt eine neue Wohnung und dann war's das. Aber es ist ja viel mehr. Es ist ja irgendwie ein so krasses Wohlfühl- und herzliches Format, wo es nicht darum geht, ich stülp den anderen jetzt einfach einen Socken über oder irgendwas über, was sie nicht sind, sondern es geht wirklich darum, Menschen so Denkanstöße zu geben, auf Augenhöhe, ein gutes Gefühl am Ende zu geben. Jedem Menschen, der es guckt, aber auch den Menschen, die da
Absolut.
Sind.
Absolut. Aljoscha, vielleicht könntet ihr, Zeichen für die erste Kugel, du darfst gleich eine ziehen, aber warte ganz kurz, weil eine Idee ist, ich meine, wenn das so erfolgreich weitergeht, eine Staffel nach der nächsten kommt, dann müsst ihr zwischendurch vielleicht nach einem Jahr dann immer mal wieder jemanden besuchen, weißt du, mal gucken, wie ist der drauf, hat er jemanden gefunden als Partner, weil ihr verändert ja die Lebenswelten, ja, das ist so genial.
Wir haben aber tatsächlich auch noch Kontakt, also ich habe auch Kontakt noch zu den
Ach, cool. Ja. Mega. So, mein Lieber, welche Farbe auch immer. Du darfst ja eine aussuchen, sie bitte öffnen.
Ich nehme blau.
Da steht irgendwas drin. Ich weiß auch nicht was. Und wir schauen mal, was du jetzt gleich machen darfst. Vielleicht bin ich auch mit integriert.
Ah ja, Schatz, trink bitte noch einen Kaffee.
Nein, das ist gestrichen.
Ah, wir möchten dich kennenlernen. Erzähl uns deinen peinlichsten Date-Moment.
Eieieiei. Na, jetzt bin ich ja gespannt.
Habe ich peinliche Date-Momente? Also ich muss jetzt erstmal gestehen, dass ich gar nicht so krass viel gedatet habe früher. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Date-Moment.
Aber wie bist du immer zusammengekommen?
Also ich habe schon gedatet. Also klar, aber ich überlege, das waren jetzt nicht so krass viele peinliche Momente, glaube ich. Naja, doch, vielleicht, für mich war das peinlich. Also das allererste Mal, als ich einen Mann toll fand, das war während der Unizeit noch, da war ich noch nicht geoutet. Mhm. Entsprechend war das für mich sehr peinlich, was ich jetzt gleich erzähle. Und ich habe ihn in einem Kurs kennengelernt und war so ein bisschen, oh mein Gott, ist der toll, der sieht so toll aus. Dann habe ich rausgefunden, dass er schwul ist. Das ist ja auch erstmal wichtig, ne?
Ja.
Und da habe ich mich irgendwie überwunden, Kontakt mit dem zu knüpfen. Und dann habe ich gesagt, lass doch mal was trinken gehen. Und ich war, wie gesagt, noch nicht geoutet, ne? Das war alles, ich wusste gar nicht, was ich will eigentlich. Und dann habe ich mich so dermaßen besoffen, weil ich mir Mut antrinken wollte, dass ich ihn irgendwann angebettelt habe, mit mir rumzuknutschen. Und dann war der so genervt, dass er irgendwann gesagt hat, ja, okay. Und hat dann 5 Sekunden mit mir gemacht und hat mich dann in Ruhe gelassen. Und dann bin ich zum Bahnhof getorkelt und eingeschlafen und am nächsten Morgen um 7 Uhr morgens aufgewacht.
Nein! Ja. Aber das ist eine geile Story, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich finde sie peinlich.
Alle Achtung! Sehr, sehr cool. Ja. Mein Lieber, ich würde jetzt einen kompletten Themenbruch gerne machen.
Hau rein.
Aber so aktuell, du hast dich selber dazu auch schon geäußert, ich sage nur Joyce Ilk. Ja. Und können wir darüber ein bisschen reden? Weil das ist gerade ein Thema, was auch in den sozialen Netzwerken natürlich ein Skandal ist. Also inzwischen kann man es so sagen. Ja. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, vielleicht fassen wir es noch ein bisschen kurz zusammen. Sie hat sich ja eigentlich lustig gemacht über die Menschen, denen unwissentlich K.O.-Tropfen untergejubelt werden und sich damit über die Menschen gestellt.
Na, sie hatte eigentlich noch, ich finde es eigentlich noch ein bisschen perfider, ehrlich gesagt, weil sie hat ja früher schon vor, ich weiß nicht, wann das war, hat sie ein Statement zu der ganzen Luke Mockridge-Sache gemacht, die auch schon sehr problematisch war, wo sie auch so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr gemacht hat.
Ja.
Und jetzt hat sie ein Foto ausgerechnet mit Luke gemacht, dem ja auch mehrfach sexualisierte Gewalt unterstellt wird.
Man weiß noch nicht, was da ist, ja, also deswegen immer...
Es liegen ja, wie gesagt, sehr viele Sachen da im Raum. So allein das Foto an sich wäre, glaube ich, schon kontrovers gewesen. Dann hat sie unter das Foto ausgerechnet mit diesem Menschen noch einen Witz über K.O.-Tropfen gemacht, eben auf Kosten von Betroffenen. Darunter ist dann natürlich ein Riesensturm an Trauer, muss man sagen, an Verletzlichkeit, an Menschen, die betroffen waren, die traumatisiert wurden, dadurch retraumatisiert wurden, die ihre Erfahrungen geschildert haben, ausgebrochen. Daraufhin hat sie dann, anstelle sich zu entschuldigen, was die Hauptbitte in den Kommentaren war, gesagt, ihr versteht meinen Humor nur einfach nicht. Also ja, eigentlich seid ihr das Problem.
Ja, ja.
Man denkt ja, jetzt würde man irgendwann die Kurve kratzen und es wird besser.
Ja, ja.
Hat sie den Post online gelassen, hat auch weiterhin sich nicht entschuldigt, nichts dazu gesagt. Dann kam ein Post am nächsten Tag, dass sie ja eigentlich das Opfer in der Situation ist, weil sie hat jetzt einen Shitstorm und sie findet das so schlimm, dass sie Morddrohungen bekommt und das nur daraus besteht. was total den Fokus davon nimmt, dass dieser Shitstorm primär aus konstruktiver Kritik bestand. Ich möchte natürlich keine Morddrohung gutheißen an der Stelle. Also sie hätten keinster Weise eingelenkt, ja, null, keine Einsicht gezeigt, nicht über Betroffene gesprochen, denen keinen Raum gegeben und dann, um das Ganze zu krönen, auch noch Faisal, ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht, angeblich ein Comedian.
Doch, ich kenne, ja.
Genau.
Ich habe gerade überlegt, er kommt mir bekannt vor, aber ich konnte nicht einordnen. Ja, ein Comedian, genau.
Der eine ganz, ganz furchtbare Story gemacht hat, in der er Menschen gedroht hat, die einen blauen Haken haben, sie zu vernichten.
Ja, ja.
Wie bitte? Wirklich verbale Gewalt. Gott. Gesagt hat, dass quasi alle anderen das Problem sei, Humor dürfte alles Kunst und bla bla bla. Und hat dann auch noch einer Person in der Öffentlichkeit, Silvi Carlson, eine Freundin von mir, die in den Kommentaren geschrieben hat, sie findet das nicht witzig, sie ist selber an K.O.-Tropfen fast gestorben, geschrieben, das nächste Mal verdoppel ich die Dosis.
Ganz ehrlich, ich meine, du als jemand, der viel unterwegs ist, der vieles erlebt hat, der auch im Coaching-Bereich aktiv ist, wie kannst du dir erklären, wie man so eigentlich sich abschneiden kann von jeglichen anderen Menschen und immer wieder, ich bin selber das Opfer, eigentlich die Schuld umkehr, genau wie du es vorhin gesagt hast. Wie kann es dazu kommen? Also ich finde das wirklich bedenklich. Aber hat unsere Zeit da vielleicht auch so ein bisschen als Katalysator gegolten, ja, in der ja alles irgendwie immer krasser wird und man sich dann einfach damit mit dieser Schuld gar nicht, die man vielleicht, also ich kann ja nur hoffen, dass sie irgendwie innerlich so ein bisschen spürt, dass sie da vielleicht doch was Falsches gesagt hat und es aber einfach nicht sagen möchte, du, ich habe Scheiße gebaut. Man kann es ja auch einfach mal sagen.
Ja, das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Also ob das jetzt am Ende eine Promo-Sache ist, weil sie wieder Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, weil sie irgendwas geplant hat. Oder ob es einfach ein wirklich fehlendes Bewusstsein für ihre Privilegien hat, weil das ist also für mich unfassbar. Hm. Ich kann es dir nicht beantworten, weil das ist ja die Frage, die ich mir auch stelle. Wenn so viele Menschen schreiben, mir geht's richtig schlecht damit. Mir haben Leute wirklich Geschichten erzählt. Ja. Ich möchte es gar nicht erzählen. Müssten wir an der Stelle auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen für Absolut. Betroffene.
Sehr gut.
Dass wir jetzt über diese ernsten Themen sprechen. Hm. Ich finde auch generell, dieses Humor darf alles, ist so ein bisschen Freifahrtschein, dafür scheiße sein zu dürfen.
Richtig.
Und
fühle ich genauso.
Warum möchte ich mir die Erlaubnis holen, weiter nach unten treten zu können? Menschen, die sowieso ihr Leben lang Scheiße erfahren haben, die immer in der Angst leben, weiter Scheiße zu erfahren, die sowieso diskriminiert werden. Ich gehöre selber zu einer Gruppe an, ich bin zwar relativ privilegiert, aber ich weiß trotzdem, wie es ist, immer Angst haben zu müssen, für das, was ich bin, diskriminiert zu werden. Warum sollen jetzt Menschen darüber wieder Witze machen dürfen und ich muss dann einfach sagen, ist halt so?
Ich denke, es ist eine Überhöhung eines sich selbst, völlig ego-getrieben, nur in seinem Universum sein, ja, und einfach alles andere völlig abschneiden.
Es erinnert mich so ein bisschen, also zum Thema Veganaktivismus, wenn ich Leute versuche, darauf hinzuweisen, es geht beim Veganismus ja nicht darum, den Leuten zu sagen, du bist ein scheiß Mensch, du bist Kacke, mach das mal nicht, sondern es geht ja darum, ich versuche auf Leid hinzuweisen, auf vermeidbares Leid. Ich versuche zu sagen, hey, guck mal, dieses Produkt, dafür muss ein Tier sterben. Das muss aber nicht sterben. Wir haben Alternativen. Es gibt etliche Optionen.
Ja.
Und Menschen machen daraus, ich lass mir das nicht wegnehmen. Und das ist hier auch so eine ähnliche Dynamik, dieses, ich lass mir nicht sagen, was ich nicht sagen darf. Das ist mein Recht.
Ja.
Und ich sage, du kannst sagen, was du willst, aber du musst auch damit rechnen, dass andere Menschen inzwischen eine Stimme haben und dass wir uns wehren. Und das fühlt sich unbequem an. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen noch nicht kennen.
Ja.
Es ist unbequem, endlich mal Widerstand zu bekommen.
Das ist gut, wie du das so sagst, ja.
Ja, finde ich auch. Gut.
Ich finde es gut, dass man über sowas mal redet. Also.
Ja, total. Also mir ist es wichtig und ich bin froh, dass marginalisierte Menschen endlich eine Stimme bekommen. Und ich glaube, wir können endlich auch mal uns wehren und darüber sprechen und uns laut machen. Also nicht wir uns laut machen, aber wir können uns gegenseitig amplifizieren.
Ja.
Wir haben Menschen, die, also dadurch, dass wir eine öffentliche Plattform haben jetzt, eine größere Plattform, haben wir die Möglichkeit, Menschen an Bord zu holen und zu sagen, hey, wir verbünden uns mit euch und wir werden auch langsam lauter und wir lassen nicht mehr jeden Scheiß mit uns machen.
Du bist wahnsinnig erfolgreich und man sagt ja auch immer, einer der Punkte, um erfolgreich zu sein, ist Disziplin.
Ja.
Bist du diszipliniert, Ayosha?
Normal. Sehr spannende Frage. Ich würde es selektive Disziplin nennen.
Du findest mir alles einen schicken Namen,
ne? Ich würde sagen, ich bin diszipliniert, wenn es um Themen geht. Also ich kann auch so gut prokrastinieren und Dinge vor mir herschieben. Das war immer schon so, ne? Also mein Leben lang, auch in der Schule. Fächer, die mich interessiert haben, Sachen, die mich interessiert haben, da bin ich dann Feuer und Flamme. Ich bin da 100% drin.
Soll ich dir was sagen? Ist aber eigentlich ein Jungsthema, ne?
Ja?
Ja. Viele Jungs, gerade in der Schule, ja, die interessiert nur das, was sie, oder die machen nur das, was sie gerade interessieren. Und die werden dann, sind nicht die besten Schüler, während Mädchen alles machen, ja, egal, ob es jetzt interessant ist oder nicht, um einfach eine geile Leistung abzuliefern. Und Jungs machen gerade in der Schule das, was sie interessiert.
Ich glaube, das
deswegen
hat aber
sind die manchmal ein bisschen schlechter.
Meinst du,
obwohl sie eigentlich intelligenter sein könnten.
Viel mit Sozialisierung zu tun hat, also wie wir als Männer und Frauen dann sozialisiert werden, in welche Rollen wir gesteckt werden und so.
Ja.
Also glaube ich schon. Ich weiß es nicht. Aber ich kann nur sagen, ich habe in Bereichen, die mir Spaß machen, also Sport, gesunde Ernährung, dieser ganze Aktivismus, all das macht mir, da bin ich super diszipliniert, wenn es um Rechnung stellen oder Steuern oder Briefe öffnen so organisieren.
Ja, nicht ganz so deins.
Ich bin froh, dass ich Management habe, die sich darum
kümmern. Sehr gut. Und dann machen wir gleich weiter. Bist du organisiert? Denk mal so an einen normalen Tagesablauf bei dir, wenn es normal überhaupt gibt.
Nein.
Kurze Antwort.
Nein, ich habe kurz überlegt, ob ich darum rumreden soll. Nein, ich bin nicht organisiert. Also ich bin jetzt kein kompletter Chaot, aber ganz ehrlich, ich muss mich selber immer wieder daran erinnern. Dann kommt vom Management kommt eine Nachricht, Ayosha, hast du da noch mal irgendwie, kannst du noch mal kurz antworten? Kannst du dir das noch mal kurz? Ich hatte dir ja schon eine E-Mail zugeschickt und ich so, ha, ja. Also eher nein.
Aber dann ist das wirklich gut, dass du ein Management hast. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja,
Shoutout an dir. Danke. Sorry.
Wie sieht's mit Freunden bei dir aus? Also wirklich im Sinne von Freundschaften, ja? Mhm. Da muss man ja eigentlich auch ein bisschen investieren, ne? Um Freundschaften lange am Leben zu erhalten und so. Investierst du, um es einfach mal so zu sagen, in Freundschaften?
Ich würde sagen, das ist, also wenn mich jemand fragt, das ist eine der Sachen, die ich am allermeisten mache. Ja, das ist,
cool.
Ja, das ist für mich eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben, ist mein Freundeskreis. Also,
das finde ich toll.
Ich glaube auch, ohne arrogant klingen zu wollen, ich bin ein sehr, sehr guter Freund und ein sehr treuer Freund und ein sehr treuer Mensch. Ja.
Auch bei allem Fame, der da jetzt gerade kommt und der dich vielleicht, also eigentlich, ich meine, du kannst da oben an der Decke schweben, ne? Also so erfolgreich, wie ihr gerade seid, das ist so genial, ja? Aber du bist so normal und bleib bitte so.
Ich hoffe es, aber ich glaube auch tatsächlich, dass dafür so ein Freundeskreis auch da ist. Ich habe denen auch allen gesagt, ey Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ich werde scheiße oder es passiert irgendwas, haut mir eine rein.
Sehr gut.
Also nicht wirklich, aber...
Übertragen.
Ihr wisst schon.
Und bist du selbst reflektiert, also dass du wirklich auch immer so mal überlegst oder selbstkritisch auch mit dir ins Gericht gehst?
Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal vom Imposter-Phänomen gehört?
Oh ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Du gehst ja offen damit um, bist sogar in Therapie, wenn man das so sagen kann.
Ja, ist so, sagen, ne? Ich habe letztes Jahr Therapie angefangen, es sind natürlich auch viele Sachen passiert in meinem Leben.
Erkläre es uns kurz für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören.
Also das Imposter-Phänomen bedeutet quasi, dass ich mich immer unter Wert verkaufe oder aber auch selber sehe. Also ich merke sehr oft, dass ich eine selbstverzerrte Wahrnehmung von dem habe, was ich bin. Hm. Bedeutet zum Beispiel, immer wenn ich etwas leiste, habe ich das Gefühl, das war Glück, das war Zufall, ich hatte Glück mit den Fragen.
Wahnsinn.
Oder ich habe das Gefühl, ich fliege bald auf und dann checken sie, dass ich eigentlich hässlich bin, dass ich eigentlich dumm bin, dass ich eigentlich das nicht kann.
Dass du eigentlich gar nicht kannst.
Ich gehe in den Raum, ich kann dir zum Beispiel sagen, als das Casting für Queer Eye Germany war, wir hatten ja so einen Probedrehtag, ne, damals in Köln. Und ich bin da reingegangen, ich habe meine Konkurrenz kennengelernt und ich bin aufs Hotelzimmer gegangen und ich habe direkt einem Freund von mir geschrieben, ich kann eigentlich wieder nach Hause gehen, der ist eh besser als ich. Das war das Erste, was ich gemacht habe.
Wahnsinn.
Und auf Intensivstation gearbeitet, im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe immer gedacht, bald fliege ich auf, bald checken die, dass ich ein richtig schlechter Arzt bin.
So, und das Ganze ist wirklich ein richtiges Syndrom, ja?
Ich weiß nicht, ob Syndrom ist. Man nennt das, ich würde es eher Phänomen, also ich bin kein Psychologe, deswegen, ich glaube, es heißt Imposter-Phänomen.
Ja, oder so. Mhm. Aber was kriegst du jetzt da als Tipp, um damit umgehen zu können, wenn du in Therapie bist und da regelmäßig hingehst? Was sagen die dir? Weil ich frage jetzt auch mit dem Hintergrund, ich kenne jemanden in meinem Bekanntenkreis, der ist auch ähnlich strukturiert.
Also, es ist viel besser geworden alles, muss ich sagen. Es hat auch natürlich damit zu tun, dass ich ganz, ganz viel tolles Feedback bekomme. Das hilft aber nicht immer, weil man, wie gesagt, das immer relativiert. Also wenn Leute in der Öffentlichkeit mir sagen, oh ja, du bist so toll, du bist so toll, dann mache ich daraus, ja gut, die kennen mich gar nicht, die wissen gar nicht, wer ich wirklich bin. So, wenn meine Eltern mir das sagen, dann mache ich daraus, sind halt meine Eltern, die finden mich immer toll.
Fanden die dich auch schon immer toll, deine Eltern? Weil vieles ist ja in der Kindheit begraben, also da liegt die Wurzel nicht.
Nein, 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 meine Eltern haben mich immer so, also finden mich wirklich toll. Und die sind bis heute Fan, Number One Fan. Aber wenn meine Freunde oder Freundinnen was sagen, dann ist es immer so, ja gut, die sind halt mit mir befreundet. Also ich finde halt immer was. Und in der Therapie versuchen wir gerade so ein bisschen daran zu arbeiten. Das heißt, wir machen zum Beispiel, tatsächlich, muss Listen machen. Ich soll dann in meiner Freizeit Listen machen, in denen ich quasi aufschreibe, was spricht denn dafür? Was spricht denn dafür, dass deine innere Stimme recht hat? Und dann auf der anderen Seite, was spricht potenziell dagegen? Was hast du denn in deinem Leben schon erreicht? Wie hast du schwere Phasen in deinem Leben quasi überwunden? Und dann am Ende reden wir darüber und versuchen, ein Resümee daraus zu ziehen. Und ich glaube, es hilft einfach ganz viel, daran zu arbeiten und sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. So.
Also ich kann dir heute schon mal sagen, du bist ganz toll hier. Und ich glaube wahrzunehmen, dass du wirklich ein toller Mensch bist. Ja. Ich liebe, was ich gesehen habe von dir, von euch ja bei Queer Eye und so weiter. Und du bist toll. Nimm dich so an. Das wird jetzt wahrscheinlich psychologisch gar nichts helfen. Ja. Aber ich kann dir einfach mal so eine Außensicht jetzt einfach nochmal geben. Das ist echt schön.
Dankeschön. Ich versuche das auch anzunehmen. Also
jetzt habe ich eines, und ich glaube, das zählt auch noch in dieses Imposter-Syndrom-Phänomen, wie das heißt. Wenn dich jetzt jemand zu lange angucken würde, das würde dich auch schon irritieren. Mhm. Und da überlege ich jetzt, wie ist das in der Dating-Phase beispielsweise? Das ist ja schlimm, der darf dich gar nicht zu lange angucken.
Ja, also das lässt sich ja nicht vermeiden.
Da kann man ja gar keinen finden.
Nee, ich versuche die ganze Zeit, also tatsächlich war sowas, ich habe auch eine Phase in meinem Leben, in der ich mich nicht habe fotografieren lassen. Umso spannender, dass ich jetzt halt vor der Kamera bin. Deswegen ist es ein Prozess und es wird auch offensichtlich besser. Aber ich gucke es mir selber zum Beispiel nicht an. Also ich habe immer nur den hier gemacht. Und das ist natürlich dann beim Daten schwieriger. Aber tatsächlich eine weitere Sache, die beim Imposter auch ein bisschen hilft, ist, also für mich zumindest, dass ich sage, naja, wenn mich das Bild, was ich sehe, stört und meine Stimme in meinem Kopf mir sagt, du siehst scheiße aus, dann guckst du sie halt nicht an. So. Und beim Daten muss man das halt einfach sich so ein bisschen in der Situation verlieren, glaube ich, und einfach ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, wie sich gerade anfühlt. Aber du hast recht, wenn mich jemand zu lange anguckt, habe ich immer das Gefühl, oh, der findet jetzt irgendwas an mir oder der findet mich jetzt doch unattraktiv oder guckt gerade irgendwas an oder ich habe was zu den Zähnen. Also ich kann dir nicht genau sagen, was da hilft, aber ich versuche dann einfach immer irgendwie ein bisschen abzuschalten und in Bewegung zu bleiben.
Ah, das ist vielleicht auch gut, Aktivität. Genau. Was ist denn eigentlich wichtig bei einem Partner? Also worauf legst du Wert, wenn es da überhaupt sowas gibt?
Aber ich finde das ganz schwierig. Also das Witzige ist, ich gucke ja auch manchmal so Dating-Formate, auch auf Netflix gibt es irgendwie so eins, ich weiß nicht, ob man das nennen darf.
Macht.
Ja, Love is Blind.
Genau.
Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es witzig und dann fragen die auch immer so, was ist dir wichtig an einem Partner? Und ich gucke das immer und denke mir so, boah, ganz ehrlich, ich habe mir noch nie Gedanken über diese Frage gemacht, weil ich finde, das ergibt sich meist in einem Flow. Ich gehe da nicht ran und sage, ich erwarte von dir, dass du lustig, ehrlich, also natürlich möchte ich keinen Menschen, der unlustig ist, ich möchte auch keinen Menschen, der untreu ist, ich möchte keinen Menschen, der ein Arschloch ist. Das ist für mich so, aber ich finde, das ist ganz viel Gefühl. Es ist ganz viel Bauchgefühl und einfach Connection. Also verstehen wir uns, sind wir auf einer Ebene? Ja. Natürlich möchte ich Leute, die so ein bisschen ein Grundgefühl für soziale Empathie haben und irgendwie soziale Gerechtigkeit in sich tragen und nicht irgendwie sagen, ich scheiß auf alles. Ich glaube, es gibt Kompatibilität, es gibt Menschen, die super miteinander klarkommen, auch ihr Leben lang und das super funktionieren kann. Aber 8 Milliarden Menschen, ich glaube nicht, dass es The One gibt.
Ja.
Es gibt viele verschiedene Konzepte.
Bin ich genau deiner Meinung. Und gerettet werden können wir ja eh nicht. Ne? Wir können uns ja immer nur jeder selber retten.
Oh.
Ah, die letzte Kugel. Lass uns schauen, was wir da drin haben.
Glück gehabt, es erwartet dich keine Quizfrage, sondern unnützes Wissen. Ah. Wusstest du eigentlich, dass 65,1% der Menschen beim Nasebohren den Zeigefinger benutzen, 20,2% verwenden den kleinen Finger und 16,4% sogar den Daumen?
Oh.
Autsch.
Da muss man eine große Nase haben. Okay, das war jetzt einfach nur so.
Oder einen kleinen Daumen.
Okay, cool. Das war es jetzt schon, ja? Ach cool, dann sage ich mal Danke in Richtung unserer Redaktion. Wie schön. Und wenn euch die Show gefallen hat, abonniert den Kanal, liked die Sendung, schreibt uns via Instagram auf YouTube. Wir freuen uns. Das nächste Mal sehen wir uns in 4 Wochen. Natürlich bei Blondhörig. Juhu. Ayosha, das war geil.
Dankeschön.
Geil. Ha.